von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 75 mittlerweile, dem Podcast des Börse Express rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gielinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Harald Schartner, Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers der Dadat Bank. Hallo Harald.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
Und Wolfgang Matejka, einer der angesehensten Marktstrategen Österreichs, erfolgreicher Fondsmanager und Geschäftsführer von Matejka und Partner. Hallo Wolfgang, den wir hier auch mit Ihrer heute zum 15. Geburtstag seines Aktienfonds Mozart One gratulieren können.
Okay, danke schön. Sehr lieb. Vielen Dank.
Lieber Harald, ich möchte trotzdem mit dir beginnen. Du bist der Einzige ohne Geburtstag. Wenn du dir das heutige Börsegeschehen ansiehst, welchen Börsespruch fällt dir dazu ein? Beziehungsweise gibt es einen, den du grosso modo beherzigst?
Also mein Lieblingsbörsespruch oder mein Lieblingszitat, die holst du mit André Costolani, und das eigentlich schon seit meiner Jugend, als ich im Bankgeschäft angefangen habe, hat mich dieser Spruch eigentlich schon geprägt. Das ist: an der Börse ist 2 und 2 nie 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur immer die Nerven haben, dass man minus 1 aushält. Und sieht man auch ganz gut, wenn politische Unruhen sind, dass man sie einfach da nicht rausbringen los. Wie gesagt, für jemanden, der das beherzigt, dass er das minus 1 aushält, der ist für ein Börsegeschäft oder für Börsegeschäft entsprechend gut geeignet. Jemand anderer, der einfach dann nicht mehr schlafen kann, wenn sich nicht Dinge passieren, der ist jetzt für Trading oder Anlagen an der Börse nicht so gut geeignet. Für den würde es vielleicht der Sparplan anbieten.
Also im Matheunterricht hättest du jetzt einen falschen Lösungsweg wahrscheinlich gehabt, oder? 2 und 2 ist ja doch schwer.
Ja, Mathe war schon eins meiner Lieblingsfächer in der Schule, aber wie gesagt, an der Börse ist nicht alles immer mathematisch.
Okay. Wolfgang, beide besprungen dem wohl aktuellsten Sell in May und vergesst nicht, im September wieder zurückzukommen. Wenn ich mir den Eurostoxx 50 ansehe, könnte der Spruch ja stimmen. Da gibt es in den letzten 6 Monaten eine schwarze Null als Performance. Bei DAX und ATX, Deutschland und Österreich, hätte ich aber auf eine Performance von mehr als 20% verzichtet. Stellen sich zwei Fragen. Wie hältst du es mit Börsesprüchen und wie erklärst du die gute Performance ausgerechnet bei Ländern, die wirtschaftlich im Vergleich zu den Nachzüglern zählen?
Börsensprüche haben alle irgendwo ihren Quell und diesbezüglich natürlich auch ihre Ratio, die diese Sichtweise begründet. Sie sind auch, was die Eigenheiten an der Börse betrifft, deswegen hat der Harald sie auch so pointiert, auch adressiert, in Wirklichkeit auch belastbar. Für die Börse Sell in May and Go Away and Don't Remember to Come Back in September beispielsweise, da gibt es andere Anlässe, zum Beispiel das, vor allem das amerikanische Steuerrecht, der ursprüngliche Anlass dazu gewesen. Diesbezüglich aber, es gibt so viele, du kannst fast zu jeder Gelegenheit einen aus dem Hut zaubern und du hast kein Problem damit, dich zu blamieren, weil alle irgendwo ihren ernsten Charakter in sich tragen. Was die Performance Österreich und Europas betrifft, entgegen, eigentlich gute Frage, den ökonomischen Umfeld und den ökonomischen Entwicklungen, hat natürlich auch mit dem Grundcharakter von Börseninvestments zu tun, meiner Ansicht nach, nämlich das mittel- bis längerfristige Bild zu antizipieren und rechtzeitig, sprich bevor alles happy ist, in den Markt einzusteigen oder in die Aktien oder in die Investments zu treten, bevor die anderen hineintreten. Nämlich auch da sein Börsenspruch, die Börse ist effizient, weil alle Informationen jederzeit verarbeitet werden, stimmt ja in Wirklichkeit nicht, weil du wirst immer versuchen, der Erste zu sein und dann die anderen, die dann später drauf kommen, machen dir deine Performance, weil sich der Kurs eben entsprechend bewegt, je mehr hineinkommen. Unter diesem Aspekt ist die österreichische Outperformance, glaube ich, durchaus mit einer Erwartungshaltung in Richtung Ukraine verbunden und gemeinsam mit Deutschland mit einer Erwartungshaltung, dass es nicht mehr viel schlimmer gehen kann, was jetzt die Laissez-faire-Haltung, die Entscheidungslosigkeit, die Administration, Bürokratie und dieses ganze lähmende Gesocks rund um uns betrifft. Da hat sich eigentlich durch den deutschen Bruder, durch Donald Trump mit seinen Drohungen, die uns auf die Selbstheilkräfte reduziert haben, eigentlich mehr und mehr getan. Und an den Kapitalmärkten hast du, auch durch das ökonomische Faktum, dass das meiste Geld in Amerika liegt, diesen Blicken von Amerika nach Europa. Und der ist sehr oberflächlich, aber auch sehr akkurat. Also wenn die sagen, Europa muss gewichten, dann kommt das Geld. Und das spüren wir. Und das ist in Wirklichkeit dieser Spannungsbogen zwischen dem Ökonomischen, das sie noch nicht gelöst hat oder noch nicht so stark verbessert hat, und der Performance an den Märkten, die das eigentlich noch nicht erwarten hatten. Und eines kommt dazu, dass das verstärkt. Der europäische und österreichische Aufmarkt ist diesbezüglich nicht von den heimischen Investoren massiv besessen, sondern es sind immer die Ausländer gewesen, die in diesen Märkten die Kurse bestimmt haben. Und wenn die kommen, dann trifft es halt auf wenig Anführungszeichen Gegenwehr, sondern dann steigt es.
Ich vorne eh besinnen, das geht nicht mehr schlimmer. Das ist jetzt vielleicht das steile Stichwort. Wolfgang Matejka, Asset Management, managt nämlich zum Beispiel auch den WPP European Equity Wiener Privatbank European Equity Fonds. Ein aktiv gemanagter, der in Aktien in Gesamteuropa veranlagen kann. Haben wir gestern oder zuletzt das Factsheet angesehen und sehe auf Länderebene dort Frankreich mit der höchsten Gewichtung. Den aktuellen, ich glaube, kalten Mal Europas kann man sagen. Ist es dort dann so wie bei ATX und DAX, gute Unternehmen bleiben auch unter schlechten Regierungen gute Unternehmen?
Ja, also man hat mit dem Frankreich-Momentum hat man logischerweise einen Überraschungseffekt bekommen, dass der Bayou quasi das Handtuch wirft und sagt, wisst was macht das selbst? Die Aufgaben sind jetzt deswegen nicht andere geworden. Es geht halt um den Schamfaktor, den er nicht bei sich versammelt gesehen hat und hat das jetzt gesagt, dann soll es halt wer anderer machen. Machen muss man es. Ob das jetzt die Rechten, die Linken, die Mitte, whatever ist. Es muss eine Zäsur im französischen ökonomischen Umfeld passieren. Die französische Reaktion an der Börse oder die Reaktion an der Börse gegenüber den Franzosen war natürlich diesbezüglich heftig, indem man gesagt hat, okay, das Risiko kann man nicht mehr so ganz polarisieren, also ziehen wir uns zurück. Und unter dem Aspekt hat die Underperformance der französischen Aktien auch ihre Begründung und der französischen Renten natürlich noch viel mehr ihre Begründung gefunden. Die Investments in European Equity sind allerdings globale Unternehmen. Wenn du mit Louis Vuitton und ähnlichen L'Oréal eigentlich versuchst, einen nationalen Faktor zu entdecken, dann kommst drauf, wie wenig die eigentlich in Frankreich überhaupt an Footprint noch haben. Logischerweise, das ganze Unternehmen hat den Sitz dort, aber das Geschäft ist woanders. Und diese Unternehmen haben in Wirklichkeit einen mehr geopolitischen Effekt in sich vereint. Und der hat natürlich einen kleinen Teil Frankreich in sich, aber da ist es wichtig, ob die Chinesen kaufen, ob du bei Kosmetikartikel etc. andere Rohstoffeinsätze finanzieren musst und so weiter. Ja, und die anderen Investments sind natürlich auch beispielsweise Do & Co. auf das Unternehmen direkt fokussiert und diesbezüglich haben wir in dem European Equity Fonds auch Do & Co. als eine der stärksten Positionen, nicht nur durch den Anstieg, sondern eigentlich schon lange drinnen. Unser Fondsmanager, der Florian Reiner, ist da wirklich ein Experte und auch enorm nahe am Share. Und die Perspektive für Do & Co. wird nicht schlechter. Man muss nur aufpassen, dass irgendwann einmal ein ganzer Großer die Nerven verliert, wie es vor kurzem mit dem amerikanischen Investor war, der seine Position halbiert hat. Das spürst du. Aber da musst du umso mehr an die Company herangehen und schauen, passt noch alles und dann hast du sogar eine Occasion, eine Gelegenheit.
Wolfgang, das ist der Do & Co., eine der größten Positionen, ist ja sogar die größte Info vor Giganten wie SAP und Hermes. Was ist denn an sich die Anlagephilosophie in diesem Fonds und vielleicht ein bisschen näher, was macht denn Do & Co., wenn ich es jetzt an der Spitze sehe, zur attraktivsten Aktie Europas? Bisschen spitz formuliert vielleicht, aber...
Das Thema Do & Co. ist natürlich ein starkes Thema, das auch aus der Erholung nach der Pandemie gekommen ist und auch die ökonomischen Trends, die sich daraus geboren haben, in sich trägt. Das ist vor allem der Trend, Genuss zu haben, der Trend, sich wieder bewegen zu können, fliegen zu dürfen. diese ganze Fun-Charakteristik, die auch über der Aktie drüber schwebt, die hat natürlich einen sehr starken Widerhall in der Emotion bei den Kunden erfahren und damit auch das Geschäftsmodell deutlich unterstützt. Dazu kommt, dass das Management der Firma eigentlich ein sehr dynamisch agierendes ist und unter diesem Aspekt ist es nicht verwunderlich, wenn die Aktie eine so schöne Bewegung in sich trägt. Die Erwartungshaltung bei Do & Co. ist die, dass es eigentlich so weiterlaufen soll. Es kommt jetzt mit Liberty Media ein Partner hinein, der dasselbe eigentlich auf der Seite auch unterstützt. Wenn man die MotoGP vielleicht auch jetzt dann noch in die Reihe der Kunden von Do & Co. einhaken können und jeder, der Motorrad-Fan ist, der weiß, wie ich sage es einmal auf Englisch, addicted, das Publikum dort agiert, könnte sich vorstellen, was das vielleicht für ein neues Geschäftsmodell auch für Do & Co. erweitert. Das heißt, die Fantasie in der Aktie bleibt bestehen. So gesehen ist auch das europäische Momentum unter diesem Aspekt ein ziemlich intensives und an der Börse auch gut getragenes. So bleiben wir.
Harald, ich nehme an, Do & Co. will es nicht sein, aber was sind denn da Top 5 Europa-Aktien bei euren, den selbstentscheidenden Kunden?
Also wenn wir so einen Durchblick bei den Depots bei uns im Hause machen, dann muss man sagen, also der Österreicher hält es mit unserem großen Nachbarn oder mit unserem Lieblingsnachbarn und eigentlich mit den heimischen Aktien. Also wir haben da in den Top 5 eigentlich nur österreichische und deutsche Werte angeführt von Rheinmetall über OMV, die Allianz, die Erste Group, die Raiffeisen International oder auch eine Unica, erst im hinteren Feld oder nicht in den Top 5, aber zumindest in den Top 10 ist dann auch der erste Schweizer Wert mit Nestlé zu finden.
Wolfgang, du managst auch den Mozart Wohn, haben wir vorher gesprochen, 15-jähriges Jubiläum heuer. Essen Schwerpunkt liegt auf österreichischen Aktien und dort kannst du die Allokation mit europäischen Werten ergänzen, wenn notwendig. Top-Werte dort sehe ich Maribon Med, Herbststreifelcom und Folitec. Das klingt jetzt ein bisschen nach Turnaround Story so. Wie ist denn hier die Anlagephilosophie und warum passt da jetzt Do & Co. weniger dazu?
Ja, es ist klar, dass die Turnaround Stories hier jetzt vordergründig natürlich jetzt nicht mit der Masse einmal mitschwimmen, sondern eigentlich auf die Bestätigung ihres Turnarounds warten. Wir haben natürlich nicht unter diesen drei Aktien haben wir natürlich einen Haufen andere Aktien, die sich unter 5% versammeln und die dort eigentlich auf ihr Potenzial warten. Der Mozart ist, was das betrifft, natürlich ein Fonds, der sehr intensiv mit den jeweiligen Unternehmen sich auseinandersetzt, mit ihren Perspektiven auch innerhalb des Umfelds sich auseinandersetzt und diesbezüglich versucht, hier den Early-Mover-Status darzustellen. Und bei Turnaround-Kandidaten ist das auch der Fall, die logischerweise durch die Ereignisse der letzten Jahre sehr oft bei ultratiefen Bewertungen sich versammeln. Und würde man jetzt diese Unternehmen betrachten, dann kommt man drauf, wenn man sich's wirklich in die Tiefe analysiert, betrachtet und nicht pauschal über sehr oft, kann ich durchaus kritisch sagen, sehr oberflächlich gehaltene oder sehr einseitig geprägte Analysen, weil es kaum jemanden mehr gibt, der diese Aktien analysiert. Aber wenn man sich mit dem Unternehmen direkt auseinandersetzt, kommt man drauf, da ist eigentlich so viel Fleisch am Knochen, dass es sich in Wirklichkeit, wenn das dann auch sichtbar wird, zu einer doch deutlichen Performance erhebt. Ein Beispiel ist die Marinomed, die durch ihr Sanierungsverfahren erfolgreich durchgegangen ist und meines Erachtens nach perspektivisch einer der größten Stories ist, die wir in Österreich derzeit haben, weil sich dahinter nicht nur Entschuldung, sondern auch die Perspektive eines Unternehmens, das vielleicht durch den Kapitalmarkt oder durch die Situation geprägt, einen Schub in der Entscheidungsfreudigkeit oder in der Umsetzungswilligkeit bekommen hat und ihre PS jetzt auf die Straße zu bringen beginnt oder auch teilweise bereits hat. Würde man das jetzt, dieses Gespräch wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren führen, hoffe ich doch, gehe eigentlich davon aus, dass sehr viele erkennen, dass sich dieses Unternehmen eigentlich ganz anders darstellt oder zumindest auf anderen Beinen steht, dass es sehr viele Oberflächlichkeiten derzeit vermuten. Und diese Charakteristik prägt auch den Mozart nicht, dass da irgendwelche Fallen Angels sich versammeln zu einem Happy Celebration. Aber es ist so, dass die Companies, die da drinnen sind, die haben es Anführungszeichen verdient, gesehen zu werden, selbst dann, wenn dank MiFID II oder sonstigen Oberflächlichkeiten nur die Large Caps interessant zu sein scheinen. Da sind sie eben nicht nur. Es gibt tolle Stories, klar, aber warum soll eine Firma, nur weil sie halt kleiner ist als andere, zu einem Drittel der Bewertung der anderen notieren? Das halte ich für eine Gelegenheit.
Du hast ja vorher mal gesagt, bevor alle happy sind, ist das so ein bisschen, könnte man da jetzt ja auch einsetzen, ist das ein bisschen deine Philosophie?
Also die Philosophie ist natürlich, du hast sensationelle Companies, die in Wirklichkeit auch im Bedarf des restlichen Marktes stehen. Schau dir mal die Frequentis an. Die wurde, glaube ich, mit 19 imitiert, war dazwischen deutlich darunter. Normales Schicksal Österreich, kleine Emission, wenig Free Float, Familienbesitz. Jeder hat gesagt, lass mich in Ruhe damit. Dann erholt sie sich langsam, dann kommt man drauf, die sind gleich in Wirklichkeit in Amerika einer der biggest player in einem relativ kleinen, aber unglaublich wichtigen Feld. Dann erholt sie sich, dann kommt das, die Mattersburg-Geschichte dazu. Das wird auch noch einmal ausgeschlachtet, negativ. Und dann langsam aber doch treut es einem, okay, über die ganzen technologischen Fortschritte, die man macht, in der Flugkontrolle, in der Funkkontrolle, in der Sicherheitsabwicklung von allem dem, was in der Luft ist oder sich in der Kommunikation von sensitiven Bereichen abspielt, dass man die Firma braucht. Und das kriegt man nicht aus Österreich mit, sondern das kriegst du aus Amerika hier rüber geflötet und plötzlich gibt es einen Auftrag der amerikanischen Flugverkehrssicherheit an eine europäische Firma, sich darum zu kümmern. Und wenn man das politisch einmal durchdenkt, dann weiß man, was das für ein Adelsprädikat ist. Man erkennt, dass das beispielsweise mit den Virtual Towers in der Corona-Pandemie begonnen hat, aber sich jetzt mehr und mehr fortsetzt, dass du damit eigentlich einen ganz eigenen ökonomischen Pfad beginnst, das Drohnenkontrollsystem, alles. Und dann kommt man drauf, die Firma notiert ja in Wirklichkeit in Österreich an der Börse und die internationalen Investoren sind es aber, die den Kurs dann zu bewegen beginnen. Der Österreicher ist es nicht und der kommt halt dann später drauf. Also wenn jetzt die Aktie bei 50, 60 steht, gibt es ein paar Experten, die sagen, ja, eigentlich sollten wir es jetzt kaufen, weil jetzt fängt es erst richtig interessant zu werden. Und der Mozart versucht halt früher dran zu sein.
Wolfgang, beide Fonds berücksichtigen eine Randveranlagung ökologische und soziale Kriterien laut Factsheet. Wie hältst du da es mit? Und wir hatten jetzt gerade so ein Urteil wie Atom und Gas, das nun laut EU ja auch einer gescheiterten Klage Österreichs ganz offiziell weiter ESG sein kann. Und wie schwierig wurde ein ESG-Label mittlerweile eigentlich? So eine wirklich einheitliche Linie, gibt es ja nicht täglich.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir seitens der EU oder von Regulatoren eine einheitliche ESG-Linie bekommen, die auch Strafrelevanz in sich tragen wird, weil sich vor allem durch die doch deutlich rapide erkennbaren ökonomischen Veränderungen in unserem Umfeld, Geopolitik, whatever, sich die Befindlichkeiten auch in Richtung Selbstschutz so schnell ändern, dass du durch einen Zwang in Richtung einer ESG-related Vorgangsweise eigentlich Schaden nimmst. Denkt man nur an das Thema Gas, Öl und so weiter, wie das war. Bestimmte moralische Grundsätze, glaube ich, sind nach wie vor, Kinderarbeit und Ähnliches sind, glaube ich, nach wie vor einzuhalten. Das hat aber mit einem ökonomischen Grundverständnis mehr zu tun als mit einer strafrelevanten Investitionspolitik. Die ESG-Regeln dienen natürlich dazu, eine bestimmte Geisteshaltung zu öffnen, zu unterstützen, die zu einem ökonomischen Vorteil irgendwann einmal führen wird, nämlich dann, wenn die Kunden dieser Unternehmen sagen, ich nehme dein Produkt, selbst dann, wenn es teurer wäre, weil es aber aus diesen ökonomisch, also ökologisch relevanten Themen heraus für mich sympathischer ist. Das macht dann Sinn. Was weniger Sinn macht, ist einfach ein Dokumentationserfordernis, das auf ich wünsche mir was oder ich glaube, so ist es besser oder ich fordere einfach CO2, tralala, alles herunter entsteht, das aber keinen ökonomisch positiven Effekt nach sich zieht, sondern in Wirklichkeit eine Belastung darstellt. Und das ist es derzeit für sehr, sehr viele Unternehmen, die halt den Nachweis erbringen müssen, sich in bestimmten Fragestellungen ökologisch den Vorstellungen des Regulators zu verhalten. Und diese Dokumentationserfordernisse ändern nichts am Geschäftsmodell. Also eine Voestalpine wird deswegen genauso ihren Kreislaufzyklus in sich tragen, weil ohne dass sie den Schrott wieder verwertet, wird es keinen Stahl erzeugen können. Aber genau diese Dokumentationserfordernisse, das Bewusstsein darauf hinzuweisen, dass wir eh brav sind und dass wir eh in Wirklichkeit niemanden schaden wollen am Planeten, erzeugen Kosten. Da würde ich mir wünschen, wenn es möglich wäre, genau diese Kosten auch zu erfahren als Investor. Das ist allerdings vom Regulator gar nicht gewollt. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, dass es eigentlich ein Vorteil wäre, hier auch um eine Transparenz auch im Kreislauf zu erhalten in dem Thema, ein Kostennachweis für die entstehenden mit ESG-Dokumentation oder sonstigen Verhalten verbundenen Kosten zu bekommen. Ist nicht gefordert. Man muss alles andere machen, wie viele Frösche man gerade gerettet hat, aber alles andere, was das kostet, weiß man nicht. Das wäre meines Erachtens nach wichtig. Ich glaube daher, dass das Thema ESG gerade eine Art Brücke darstellt und das zu einem Thema führt, nämlich auf Neudeutsch, es gibt nichts anderes, aber das Impact Investment halte ich für wirklich ein gutes. Ich will jetzt nicht mit Nachhaltigkeit anfangen. Der Begriff, der steht mir bis daher, weil das hat in Wirklichkeit nur in der Forstwirtschaft einen Sinn. Aber das Thema Kreislaufwirtschaft halte ich für gut. Impact Investment bedeutet ja nur, dass man etwas macht, ökologisch vernünftig macht, aus dem sich danach ein ökonomisch belastbar positiver Effekt ableiten lässt. Und das hat einen Sinn. Und das würde, glaube ich, diesem ganzen Thema auch enorm viel Rückenwind verschaffen, weil dann kommt plötzlich ein Sinn in das Ganze hinein und ist nicht nur ein Fleißbeweis für irgendwelche baldig künstlichen Intelligenzen, die das als Aufgabe programmiert bekommen, dass man endlich ins normale Geschäft wieder zurückkommt, ohne dass man jetzt zur ökologischen Dreckschleuder geraten muss oder zum Sozialexperiment, zum brutalen. Ich glaube, diese Awareness, die ist sowieso verankert in allen Unternehmen, die erfolgreich sein wollen. Also ich bin logischerweise in den Artikel 8 Fonds, stehe ich dahinter und es wird wirklich aufgepasst, dass man diesbezüglich auch den Regeln folgt und durch die Kapitalanlagegesellschaft wird das ja auch kontrolliert. Das hat alles seinen Sinn. Ich glaube allerdings nur, dass es diesbezüglich derzeit in einer Art Formalismus gelandet ist, der sich langsam aber doch selbst überarbeitet hat. Und ich bin nicht überzeugt, dass es wirklich so ökologisch sinnvoll ist, irgendwo CO2 oder sonstige Dinge nachweislich gespart, gerettet oder was auch immer zu haben, wenn man es dann über Dritte einkaufen muss, wenn man es nicht hat. Also wäre es doch gescheiter, man hat sich's. Also zum Beispiel ein Thema, das Europa sofort die Nummer 1 am Planetenrettungspodest sichern würde, wäre das Thema Carbon Capture. Warum macht man das nicht? Nein, da sind ein paar Gesetze drinnen, die heißen, das CO2 muss verpresst werden unten, das muss 10.000 Jahre unten bleiben, sonst darfst du das nicht machen. Und niemand kauft das ab, sondern das sind Extrakosten, die du zu bezahlen hast. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Smart Fuel Initiative, die auch nur mit CO2 funktioniert. Nämlich dieses CO2 musst du in Wirklichkeit dann auf den Wasserstoff pfeffern mit hohen Temperaturen. Das macht Saudi-Arabien, das macht Dubai, aber importieren darfst du das nicht, weil es nicht dein CO2 ist. Also diese Krux ist irgendwie so unlogisch verbrämt, dass man eigentlich darauf hoffen sollte, irgendwann einmal auch dieses Bild durch reguliert zu sehen, dann wird es für uns allen besser gehen.
Harald, hat oben ist in Österreich ein eigenes Thema. Habt ihr da in der Kunden-Kunden-Hotline zu diesem Thema, ich sage, euer Fett abbekommen, weil sich so manche Anleger über die Entscheidung des Gerichtshofs aufregt? Oder was war zuletzt die häufigste Anfrage bei euch?
Also zum Thema ESG ist es vielleicht so, dass nachdem wir ja beratungsfrei sind, dass uns diese Fragen eher nicht so belasten oder die Fragen bei uns dort gar nicht so auftreten. Was man vielleicht generell dazu sagen muss, ist, dass man schon sieht, dass der Hype aktuell ein bisschen gebrochen ist, wo viele Aussagen von Politikern einfach dazu beitragen, allen voran natürlich der US-Präsident, Präsident, der Ausstieg aus sämtlicher Klimazielen zum Besten gibt und andere schließen sich ja diesbezüglich an, wenn man sagt, man sieht da, letzte Woche trifft sich Russland mit China und sämtlichen anderen Staaten, die ein gewisses Pendant in der Welt schaffen wollen. Ich denke nicht, dass die verstärkt in so Klimaziele oder sonst irgendwas interessiert sind zu investieren. Von daher glaube ich, ist der große Hype aktuell gebrochen. Also wir sehen die Anfragen eher Richtung den Klassikern wieder, MSCI World Veranlagungen und diese Dinge, aber auch der Zertifikatemarkt ist stark nachgefragt bei uns.
Machen wir einen Themenwechsel. Derzeit sieht es so aus, als ob Anleihen wieder verstärktes Risiko besingen werden. Stichwort Staatsverschuldung, vor allem die langfristigen Renditen steigen. Arbeit, Frage an dich einmal. Bei euch sicherten sich Anleger, hast du in einem der letzten Podcasts erwähnt, die zuletzt höheren Zinsen durch verstärkte Käufe ab. Ist jetzt jüngst, sage ich mal, diese Kaufflut, ist jetzt übertrieben, aber Kaufflut mit der steigenden Diskussion rund um Staatsverschuldungen ab oder nimmt sie mit den steigenden Renditen sogar zu?
Also da merkt man noch diesbezüglich noch keine Trendumkehren. Also der Anleihenmarkt ist jetzt bei uns nicht das Hauptgeschäft, definitiv nicht. Aber es gibt die eine oder andere Anfrage, vor allem eben auch bei Neuemissionen dementsprechend. Aber dass das jetzt abreißt, würde ich jetzt so nicht einschätzen. Aber alternativ sage ich, suchen die Leute Dividendenaktien, also Unternehmen mit stabiler oder hohen Dividenden, damit sie eben auf die Renditen dementsprechend da kommen. Und was auch stark nachgefragt ist, ist der Rohstoffmarkt. Also die Leute beobachten natürlich auch den Goldpreis und auch die anderen Rohstoffe und versuchen da über diverse Produkte eben auch da die Renditen zu erzielen.
Wolfgang Mazzadegil jetzt, 30-jährigen West-Treasuries lagen vor einem Jahr, also erzielten vor einem Jahr noch einen Rendite von unter 4%. Derzeit sind wir bei 4,7%. Das ist ein Niveau wie zuletzt vor 15 Jahren. Wenn ich jetzt noch einmal 15 Jahre zurückgehe, sehe ich ein Niveau von 7%. Ich nehme an, solche Niveaus erwartest du auf absehbare Zeit nicht, aber werden Anleihen trotzdem schön langsam eine Renditkonkurrenz für Aktien oder ist die Schuldenproblematik, also jetzt doch keine Alternative mehr?
Also ich glaube, die Schuldendiskussion, die wird geführt und die wird sich nicht so langsam wegbeamen lassen. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben in Europa ein paar Sollbruchstellen, die gerade am Knick sind. Ich denke da an Frankreich beispielsweise, die jetzt schon auf dem Niveau von Italien und Griechenland, in Wirklichkeit hat Frankreich in der Rendite schon überholt, sind. Wir haben es auf der anderen Seite mit Japan, die mit einer doch erheblichen Inflation derzeit zu kämpfen haben. Da ist der 30-Jährige wirklich bereits deutlich gestiegen. Und wir haben die Situation in USA, wo die Treasuries eigentlich bis zum 5-Jährigen häufigst noch normal sind und die Zinssenkungen, die jetzt kommen dürften, auch erwarten lassen. Aber dahinter traut sich kaum jemand in den 30-Jährigen einsteigen, weil wenn man sich den Schuldendienst Amerikaner ansieht und die Verschuldung parallel, die noch vor uns steht, dann geht das nicht gut aus. Also du hast 36,2 Billionen US-Dollar, not Billions, Billionen US-Dollar Staatsverschuldung. Wenn der Big Beautiful Bill dazukommt, sind es nochmal 2,8 drauf. Du hast einen jährlichen Schuldendienst von 1 Billion US-Dollar an Zinsen, nur Zinsen, nicht Rückzahler. Also das sind, wenn du das auf einen Privatkunden drüber legst, der kriegt in ganz Österreich keinen Kredit mehr. Das ist etwas, wo du in Wirklichkeit oder wenn er einen Kredit bekommt, dann ist der Zinssatz zweistellig und die Sicherheiten wirklich bei der Großmutter im Gesparten. Also unter diesem Aspekt ist die Staatsverschuldung, insbesondere in den USA als nach wie vor der größte Markt, auch im Treasury-Markt, eine der sensibelsten Fragen derzeit. Und ich glaube nicht, dass sie einseitig durch Begehrlichkeiten beantwortet sind, dass man sagt, 4,7 oder 5% auf 30 Jahre ist ein super Zins, weil du auch nicht einschätzen kannst, wie die Inflationsentwicklung in diesen Regionen ist. Wenn man die Trump-Administration betrachtet, ist die Planbarkeit auch in Amerika massiv zurückgegangen. Und so geht es am Kapitalmarkt ja auch so.
Das heißt, Renditkonkurrenz siehst du eigentlich nicht wirklich für Aktien aus dem Bereich?
Ja, also so wie es der Harald gesagt hat, ist das Zertifikatewesen eine Art Konkurrenz. Das glaube ich allerdings mehr und mehr wird es eine Konkurrenz für den ein oder anderen institutionellen Investor, der sich halt hier auch von den Konditionen ein bisschen direkter in seine zu bepflanzenden weißen Flecken bewegen kann. Ich denke mal, dass auch dieses Spesenunwesen in dem Bereich ein bisschen sich normalisiert hat oder vielleicht sogar weiter normalisieren wird. Das Thema Gold ist als Ersatzinvestment wirklich ganz hoch im Kurs und nicht nur bei den Notenbanken, die logisch nach wie vor der größte Käufer sind. Aber ich denke auch, dass die Ersatzemotion bei Gold durchaus einen guten Punkt hat, denn wenn du dich immer in manchen Bewertungsspiralen befindlich fühlst, die du nicht mehr so ganz argumentieren kannst, denk mal an die Magnificent Seven, denk mal an das Thema, das du vorher gefragt hast, die Ökonomie in Europa und trotzdem steigen die Kurse, dann brauchst du irgendwo so einen emotionalen Rückhalt und Gold bietet sich hier sehr stark an, neben den anderen persönlichen emotionalen Rückhalten wie, I don't know, Bilder, Wein, Autos, whatever, Uhren. Solche Dinge, die haben derzeit, glaube ich, mehr Saison. Und bei der Anleihenseite glaube ich persönlich, ja, das ist natürlich ein bisschen intensiver, aber dass das Thema High Yield sich in den letzten Jahren in Amerika logisch, aber auch in Europa langsam, aber doch aus dem Schattendasein herausgearbeitet hat. Es kommt ein bisschen zurück bei den Institutionellen, die sich auf die liquide Seite durch ihre Risk-Controller etc. bewegen müssen. Ich kann mir es aber vorstellen, dass es bei den Privaten das ein oder andere Investment gibt, wo sie sagen, hey cool, das ist ein Coupon, der gefällt mir gut, die Firma kenne ich schon lang, warum sollte ich nicht eine Anleihe von denen kaufen? Und Österreich hat da als Börse Österreich gar nicht so einen kleinen Vorteil, weil Österreich sich dieser Emissionsgruppe sehr offen seit Jahren zuwendet und wir sind in Wirklichkeit in Österreich kaum beachtet, aber doch einer der größten Bond-Emittenten in Europa.
Du hast jetzt aber explizit Unternehmensanteil angesprochen und Staatsanleihen absichtlich ausgeklammert?
Staatsanleihen sind klarerweise für einen Privatkunden meistens mit einem bestimmten Kostennachteil verbunden, den man in der Rendite spürt. Du kaufst als Privatkunde ja nicht deine 10 Millionen und hast dadurch den Vorteil, sehr eng am Spread deinen Preis zu finden, sondern als Privatkunde hast du eine Hausbank, die sagt, ja, da müssen wir aber das und jenes und so weiter. Und wenn du schon in einer knappen Renditumgebung bist, bei 2,5% von mir aus, dann wird jeder Spesenblock dir diese Rendite nachhaltig wegknappen. Und da bin ich beim Harald, da macht man eine gute Dividendenrendite in einer Aktie, macht mehr Spaß, weil deren Gewinnsituation auch das Wachstum der Dividende in sich trägt. Und ein Sektor, Stichwort ESG, I'm sorry, dass ich da wieder herumreite darauf, aber der sich langsam aber doch in den Mittelpunkt hineinarbeiten wird können, muss ich sagen, aber ist der Energiesektor. Und in dem Sektor hast du Dividendenrenditen, die wirklich gut sind. Und wenn du einen anderen Sektor anschaust, wo es wirklich gute Renditen gibt, dann ist es der Finanzsektor zum Beispiel. Also dort Wachstum zu erwarten, ist nicht so schwierig. Und da bist du wahrscheinlich mit einer Investition, selbst dann, wenn du eine höhere Volatilität hast, auf mittel- bis längere Sicht auch zufrieden.
Kommen wir zum Beginn und damit nach Europa zurück. Ich meine, hier sorgten die avisierten deutschen Infrastrukturmilliarden, die neuen Rüstungsanstrengungen Europas für Kursfantasien über die letzten Monate. Wolfgang, kannst du dich mit diesen Themen an sich anfreunden? Aus Dividendensicht hast du jetzt gerade Finanz zum Beispiel erwähnt und wenn ja, wie zeigt sich das in deinen Portfolios?
Emotional kann man es verstehen, dass man sich geschützt fühlen möchte. Es hat auch mit der externen Wahrnehmung ein Wandel stattgefunden. Früher war das Thema Waffen grundsätzlich tabu und grausam besetzt. In Investments jetzt kommt das Thema Verteidigung, Defense immer mehr und mehr nach vorne. Man merkt es auch an der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Jedes zweite Unternehmen betont doch mit dem Rüstungssektor auch in gewisser Weise Aufträge zu verbinden und wird dadurch an der Börse auch positiv konnotiert. Also die Performance-Sprünge, die da oft sind, sind manchmal wirklich direkt mit solchen Aussagen verbunden. Ich selbst halte es nach wie vor so, dass wir in den Artikel 8 Fonds als kleine direkten Waffenwertproduzenten investieren. Was ich allerdings sehr wohl mache, ich versuche hier die die Randbereiche zu adressieren, beispielsweise davor das erwähnte Beispiel Frequentis, ist jetzt kein Unterstützer für Waffensysteme etc. Aber wenn du jemanden hast, der dir den Flugverkehr kontrolliert, dann wird das wahrscheinlich auch im Militärbereich den ein oder anderen Ansatz tragen, was auch bei Frequentis in bestimmten Prozentsätzen der Fall ist. Das heißt, die Kontrolle der Fluglogistik auch in diesem Bereich übernehmen zu können, weil du kannst ja im Flugverkehr nicht unbedingt selektieren, ich nehme nur Passagierflieger und den Rest ignoriere ich. Wie es in Amerika passiert ist mit dem Hubschrauber, das war ein Militärhubschrauber, der am Privatflug, also am zivilen Flughafen plötzlich den Funkverkehr nicht gehört hat. Also solche Dinge, die dürfen nicht passieren. Also so gesehen ein Sicherheitserfordernis, das zu investieren, halte ich für gut und notwendig. Und Randbereiche, im Bereich Chemie zum Beispiel, haben wir auch Investments, die hier nicht nur dem normalen Chemiebereich zuliefern, sondern auch logischerweise dem ein oder anderen militärischen Chemiebereich oder zumindest angrenzend militärisch verarbeitenden Bereich. Das sind so Dinge, die durchaus, glaube ich, Toleranzen in sich tragen, die glaubwürdig und gut sind. Und wenn du das über das gesamte ökonomische und politische Bild drüber gibst, hat sich ja das Thema Defense, Verteidigung als notwendig, um den inneren sozialen Frieden zu erhalten und auch de facto die soziale Konsumneigung, das wirtschaftliche Umfeld zu bestätigen, herausgestellt. Und ich würde es als ein bisschen unglaubwürdig oder ein bisschen pharisäerhaft empfinden, wenn man sagt, nein, das darfst du nicht sehen und das ist alles so böse. Aber dahinter müsst sicher sein, dass es diesen Schutzschild gibt, falls der Putin Amok rennt. Diese Glaubwürdigkeit, glaube ich, hat sich der Markt nicht verdient zu gefährden.
Ja, weil ich dir du gerade Konsumneigung gesagt hast, gibt es Themen, bei denen du dich gegen derzeit weniger anfreunden kannst? Welche Branchen leiden denn am meisten in der Regel, wenn die Bevölkerung die Gürtel enger schnallen muss?
Naja, Branchen, die jetzt leiden, du hast natürlich einen Spagat bis zur Umsetzung. Also es gibt viele Branchen, die jetzt als exportlastig nach Amerika gelten, die jetzt unter den Tarifen leiden, die Automobilindustrie beispielsweise. Automobilzulieferer sind ja jahrzehntelang fast schon quasi unter Druck und zu einer Selbstheilung verpflichtet, die sie vorher nie in dem Ausmaß gespürt haben, weil eigentlich immer die OEMs gesagt haben, was sie brauchen und auch zuverlässige Abnehmer der Produkte gewesen sind. Seit einigen Jahren ist das ja nicht mehr der Fall, sondern du bist ausgelagert, also du bist ein verbreitertes Lager von deinen OEMs und abhängig davon, ob der das jetzt abnimmt oder nicht. Also diese Position haben sich diese Zulieferunternehmen erst erkämpfen müssen. Wo wir auch Defensive haben, Defizite haben, ist im Bereich der Technologie, wo wir eigentlich abhängig sind von den großen technologischen Leadern dieser Welt, wovon von den Big Ten sind 9 aus Amerika, der einzige, der es nicht ist, ist SAP. Und wenn du mit Unternehmen sprichst, die SAP integrieren, die stöhnen auch ganz schön, weil die Preisdurchsetzungsfähigkeit von denen, von SAP einfach gewaltig ist. Also diese Dinge sind etwas, wo du im Sektor aufpassen musst. Das Thema künstliche Intelligenz, die Nutzung der künstlichen Intelligenz, die Verwendung von Daten, alles das ist ein Punkt, der die Unternehmen auch belastet. Und der die Unternehmen auch zu Handlungen und Investitionen möglicherweise treibt, die sich vielleicht gar nicht so als tragfähig erweisen, weil du möglicherweise deine Daten zuerst einmal dem großen Provider überlassen musst, bevor dir der einen KI-Agenten installiert, der dann deine Automaten oder deine Roboter optimiert. Aber das Gefühl, das dabei ist, dass du den USB ein bisschen verlierst. Und das will man nicht so gern. Und daher ist diese Umsetzungsgeschwindigkeit ein bisschen gebremst. Da muss man sehr, sehr intensiv mit den Unternehmen sprechen und sehr, sehr intensiv auch ihnen zuhören, wo denn diese Chinese Walls auch wirklich glaubwürdig etabliert sind, damit deren USB auch bestehen bleibt und nicht in 3 Jahren durch irgendeinen amerikanischen, chinesischen oder sonstigen Konkurrenten plötzlich ersetzt wird, der billiger ist. Also in dieser Zäsur, in diesem Umfeld sind wir. Das, was bevorzugt ist dabei, ist allerdings ein Sektor, ich habe es vorher schon erwähnt, der Energiesektor, der wird über diesen unfassbaren Energiebedarf dieser gesamten KI-Branche sich global gemeinsam in Verbindung mit dem Russland-Problem, das unsere Gasreserven auf ganz andere Füllorientierung stellt, sich beantworten lassen. Und das wird nur mit Anführungszeichen Erhöhung der Preise. Energie wird ein gesuchtes Gut bleiben, umstellen. Und so gesehen ist diese Branche zum Beispiel indirekt dadurch sogar befeuert.
Ja, der Verbund ist dann weshalb auf Mehrjahrestiefs?
Beim Verbund hast du die Situation, dass das Geschäftsmodell vom Verbund ja ein relativ einfaches ist. Ich will es nicht runterreden, aber der Verbund verkauft ungefähr 80% seiner Leistung in den ersten ein, zwei Jahresmonaten im Voraus. Hat dadurch einen relativ ruhigen Restjahreszeitraum, der sich allerdings durch die ein oder anderen disruptiven Effekte wie Hochwasser oder Dürre, also wenig Regen oder warmer Winter mit wenig Schneebildung etc. zu einem Spannungsbogen ergänzt. Alternative Energien beim Verbund sind immer im Bereich Kohle und Gas noch immer zu suchen und deren Preisgestaltung oder Preisentwicklung definiert die Fantasie der Verbundaktie. Also wenn du dir einen Chart mit Erdgaspreis anschaust, dann kannst du in Wirklichkeit sehr enge und sehr hohe Korrelation, positiv korreliert mit dem Verbund ablesen. Das Thema Verbund gilt als ein notwendiges, gutes für das österreichische Netz, für das österreichische Backbone. Aber die Alternativenergie wächst und wächst, selbst dann, wenn es die ein oder anderen Ineffizienzen in sich trägt, die nicht wegkommen, nämlich die Schattenflotte, die wir es nicht irgendwie wegradieren können. Es sei denn, es gelingt einmal Feststoffbatterie, die wirklich zwei, drei Monate die Energie speichern kann, die Elektrizität speichern kann, die haben wir noch nicht, leider. Aber genau da bleibt der Verbund in Wirklichkeit durch seine Pumpspeicherkraftwerke etc. ein wertvoller Part. In Wirklichkeit ist der Verbund allerdings durch die auf der einen Seite steigenden Alternativenergien, auf der anderen Seite durch den sinkenden Gaspreis in den letzten ein, zwei Jahren, durch die Entspannung der Versorgersituation gegenüber Russland, in Wirklichkeit in ein ökonomisches, belastetes Umfeld geraten. Und daher ist die Verbundaktie von vielen Analysten international eigentlich nicht positiv, also keine Outperform-Ratings versehen. Kann man verstehen. Man wird es allerdings nie wirklich auf tief runterradieren können, weil einfach dieses Flusskraftwerk, diese Hydroelektrizitätserzeugung einfach so einen herrlichen Charakter in sich trägt. Obwohl ESG ein Flusskraftwerk nicht immer ein reines Kraftwerk ist. Die ersten 40, 50 Jahre, wenn du dir den Staudamm aufstaust, ist es ein ziemlicher Methanerzeuger, weil diese ganze Biomasse unten am Boden erst vergehen und verfallen muss. Erst dann ist es ESG-ökonomisch sauber.
Na, dann haben wir in Österreich ja Glück, dass wir sehr viele alte Kraftwerke haben.
Ja, ja. Wir haben mit der geografischen Allokation haben wir natürlich einen riesen Vorteil. Allerdings, du musst auch die Investitionen betrachten, wenn du so ein Pumpspeicherkraftwerk dir vorstellst, was das kostet. Und du hast natürlich jetzt mit dem Klimawandel, mit dem steigenden Klimawandel, natürlich ein bautechnisches ergänzendes Momentum drinnen, weil wenn die Wände, wenn der Permafrost sich mehr und mehr auftaut, werden die Wände bröckeliger, du hörst immer mehr und mehr von Murenabgängen oder sonstigen Felsstürzen, tralala. Das musst du auch durch deine Bauten abfedern können, was bedeutet, dass das Bauumfeld schwieriger und damit teurer wird.
So ein bisschen höre ich durch für deine Fonds. Das ist noch nicht, bevor alle happy sind, die Situation für den Verbund, für dich.
Ja, also die Situation vom Verbund halte ich für gerade spannend. Also es kommt dazu noch ein Faktor, den man sich auch doch hin und wieder anschaut, das ist der Chart. Der schaut nicht so besonders prickelnd aus. Und es ist natürlich so, dass wenn du in einem Jahr wie diesem, obwohl wir trotzdem im Sommer durchaus Regen gehabt haben, aber jeder sagt, okay, mehr als normal ist es das nicht und dieser Hydraulizitätskoeffizient beim Verbund ist nicht über 1. Das sind Dinge, die natürlich jeden Investor irgendwie nachdenken lassen und sagen, okay, wer weiß, vielleicht wird nicht das Thema Gas durch den billigen Gaspreis ein Ersatzmomentum darstellen. Und du kannst dir vorstellen, in dem Moment, wo der Strompreis positiv oder stark positiv ist, jagt jeder dem Preis nach. Also es ist nicht so, dass du da eine Autobahn gepachtet hast, dass du den hineinlieferst. Das ist ein ziemlich offener und ziemlich brutaler Markt, der Strommarkt. Und je mehr Anbieter drinnen sind, umso mehr laufen links und rechts an die auch vorbei. Also der Verbund hat eine Wettbewerbssituation bekommen, die ganz anders aussieht als noch vor ein paar Jahren.
Arret, wir waren vor dem Gütlänger schnallen, da ist es nicht weit zum Sparen hin. Ihr bietet Aktiensparpläne ab 20 Euro im Quartal an. Auf welche drei Aktien gibt es die meisten Sparpläne?
Ja, das ist richtig. Wir bieten Aktiensparpläne bereits ab 20 Euro monatlich oder quartalsweise an. Und die Durchdringung bei uns in den Depots ist so bei den Sparplänen, dass der Gros in Amerika veranlagt. Das heißt, es sind US-Werte, die also die Top 10 anführen. Das ist Microsoft, das ist auch Apple, das ist Johnson & Johnson. Also das sind die Top 3 bei den Aktiensparplänen bei uns.
Das ist interessant. Microsoft ist auch da fast überall immer dabei. Ich selbst gehe mal davon aus, dass wir in den amerikanischen Aktien baldigst eine Art Zäsur erleben, vor allem in den Wachstumswerten, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Denn du hast in Wirklichkeit ein Problem mit der Effizienz in Amerika. Wenn du früher die Halbleiterentwicklung gesehen hast, dann hast du einen Faktor 1,5 Jahre gehabt, in dem sich die Halbleiterleistung mit Faktor 50% oder höher verbessert hat. Diese Zeitspanne ist mittlerweile deutlich unter einem Jahr, wenn nicht bei 6 Monaten gelandet. Und wenn du dir die Investitionen ansiehst, die jetzt die großen 5, sage ich mal, in dem Bereich tätigen mit den Datenbanken, Datenzentren, wo es ganze Atomkraftwerke mieten, nur damit der Strom aus deren Ecke in die Richtung geht, da gehen wirklich tolle Summen rein. Der Vorteil ist, es kommt aus deren Portokassen, also es wird nicht frisch aufgenommen, aber trotzdem. Dann musst du dir überlegen, wie lange dauert es, bis du so eine Datenzentrumsinvestition abgeschlossen hast und ins Business gehen kannst. Und das wird sich nicht in einem halben Jahr manifestieren lassen, sondern da wirst du wahrscheinlich auch die 1,5, vielleicht sogar 2 Jahre brauchen, wenn du es neu baust oder die ganzen Stromleitungen erst dorthin legen musst. Und in 2 Jahren ist die Effizienz dieses Produktes ganz eine andere, weil dazwischen dieser ökonomische Prozess weiter nach oben läuft. Sodass du, wenn du heute beginnst, die Entscheidung zu fällen, das machen wir, bist sicher, dass du auf einer veralteten Technologie dann aufsetzt. Und das wird einiges an Disruptionen bedeuten und einiges an Konkurrenz erzeugen, denn die Chinesen werden bis dorthin wahrscheinlich ähnlich schnell sein können und billiger werden. Und die Angebote müssen ja dann erst nach den Investitionen sich monetarisieren lassen. Das heißt, du musst ja Geld verdienen. Das wirst du aber nicht so können, wenn alle auf derselben Ebene dann sind und oder manche sogar veraltet erscheinen. Den Prozess, der wird schwierig. Und in Amerika hat man heimlich aber doch bereits darauf reagiert und hat die Abschreibung auf solche Investments auf 6,5 Jahre verlängert. Wäre ich jetzt in der Lage, hier das abzuschreiben, also meine IT ist nach 3 Jahren abgeschrieben. Es sei denn, der Server, den habe ich ein bisschen länger zum Abschreiben. Aber weil sich eben die Geschwindigkeit im Normalbereich doch relativ sichtbar abspielt. 6,5 Jahre Abschreibung bedeutet nichts anderes als eine ökonomische, ich sage es jetzt einmal höflich, Glatteisbewegung. Ich sage es nicht anders, aber das, was du da versprichst, wirst du wahrscheinlich nicht verdienen können. Und je schneller das in irgendeiner Weise in die Investorenköpfe einsickert, umso eher wirst du sagen, na gut, dann kaufe ich halt was anderes und kaufe nicht unbedingt das. Und letztes Beispiel war Oracle, die 36% gestiegen sind. Einer der Hauptgründe war ein 300 Milliarden Dollar Auftrag mit OpenAI über die nächsten 5 Jahre. OpenAI macht derzeit 9 Milliarden Dollar Verlust 2025. Schauen wir schon an, ob die 300 Milliarden verdienen können und ob es überhaupt dazu kommt, diesen Auftrag auch umsetzen zu können, weil die 300 Milliarden haben es derzeit nicht. Das zu buchen ist schon mutig. Und trotzdem hat die Börse 36% plus akzeptiert. Das muss man irgendwie auch in Relation setzen. Daher glaube ich, dass in Amerika ein Sektorwandel durchaus auch argumentierbar wäre.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Stundegästen fürs Hiersein. Verabschiede mich bei Harald Schartner.
Ja, Robert, auf Wiedersehen.
Und Wolfgang Hatteker, der uns seine Anlagephilosophie kaufen, bevor es die anderen tun, näher brachte und auch sonst einiges Interessantes über den Kapitalmarkt uns ja mitteilte.
Vielen Dank, Robert, und danke auch an dein Team. Liebe Grüße, Harald.
Und ein Ciao an euch da draußen.